Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgeglaubt. Heute mit der Frage, ist Religion, Klammer auf, nur, Klammer geschlossen, ein Mythos? Und wir werden über diese Frage sprechen mit Andreas Kessler. Andreas Kessler kennt ihr wahrscheinlich eher von seiner poetischen Seite, wenn ihr RevLab-Hörerinnen und Hörer seid. Der ist nämlich unser Poetry Slammer vom Dienst. Er ist abgekanzelt. Und ich selbst habe Andreas kennengelernt an der Uni, als ich als junger Assistent nach Bern gekommen bin. Er hatte dieses Büro schräg vis-à-vis von mir. Und das war gleichzeitig die Kaffeestube, das Raucherzimmer und das Zentrum für intellektuellen Austausch, wenn ich bei meiner Diss nicht weitergekommen bin. Andreas, wunderbar, dass du heute hier bist.
Freue mich auch. Es ist mir eine große Ehre, hier in diesem Rahmen sein zu dürfen.
Ja, vielleicht darf man sagen, wir sind jetzt nach vielen Zoom-Gesprächen zum ersten Mal wieder zusammen in einem Aufnahmeraum. Und das fühlt sich doch irgendwie noch besser an als nur die digitale Verbindung.
Viel besser, genau. Ja, Andreas, ich fange mal an mit ein paar flapsigen Fragen. Und vielleicht führen die uns mitten in unser Thema hinein. Ich sag dir einen Satz und du sagst, ob der stimmt. Gott, der Vater, hat Himmel und Erde geschaffen.
Sicher und sicher nicht.
Gut. Als Mose mit den Israeliten durch die Wüste ziehen wollte, hat Gott das Meer für ihn und sein Volk geteilt.
Auch hier würde ich sagen, ja, sicher und sicher nicht.
Später hat Gott seinen Willen kundgetan, indem er 10 Gebote auf Tafeln hinabgereicht hat.
Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte und wurde auch immer gut in Hollywood-Filmen dargestellt. Und als Kind war ich fasziniert davon, ja.
Ich sehe schon, dass sich hier dann vielleicht ein erster Punkt auftut, was das heißt als Kind, aber dazu kommen wir gleich. Jesus ist Gottes Sohn, der am Kreuz gelitten hat, gestorben ist und nach 3 Tagen auferstanden ist.
Ja, das sagen wir beim Glaubensbekenntnis. Langsam meine ich es verstanden zu haben.
Wow, okay, das ist ja vielversprechend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke hier, dass Andreas jetzt mindestens nicht in die Linie derer gehört, die wir jetzt schnell für die Straßenevangelisation nach draußen schicken könnten, weil er immer Ja und Nein, sowohl als auch als Kind oder ja, da ist uns was zu verstehen aufgegeben, antwortet. Andreas, im Vorgespräch haben wir gemerkt, du bist einerseits wahnsinnig fasziniert von dieser ganzen christlichen Überlieferung, auch von Religion überhaupt. Und andererseits würdest du keinen Pfifferling drauf wetten, dass, wenn ich eine Kamera vor dem Grab aufgestellt hätte, da Jesus irgendwann rausspaziert wäre.
Genau, da hast du mich richtig verstanden. Vielleicht noch kurz zu deinen Fragen. Ich habe mich gerade ein bisschen gefühlt wie in meiner Zeit als Gymnasiallehrer, als mich Schülerinnen und Schüler solche Fragen gestellt haben, um mich quasi kategorisieren zu können, oder? Und ich habe ihnen gesagt, also die klassische Frage war, ja, glauben Sie denn an Gott? Und wenn ich dort Ja gesagt hätte, dann wäre für sie klar gewesen, der glaubt, dass die Welt in 7 Tagen erschaffen ist, der kann ein bisschen Gitarre spielen und es ist komisch, dass er doch einigermaßen gut angezogen ist.
Warum trägt er keine Sandale?
Genau. Aber ich habe das jetzt natürlich nicht taktisch gemacht. Bei den Schülerinnen und Schülern würde ich das taktisch machen und sagen, ich antworte darauf nicht, außer du sagst mir als Schüler oder Schülerin, warum dich das interessiert, ja. Und was du dann meinst, wenn du fragst, glauben sie an Gott? Mhm. Weil ich kann dann Ja oder Nein sagen und es ist überhaupt nichts geklärt. Oder? Ja. Und deshalb habe ich jetzt in diesem Frage-Antwort-Spiel halt oft mit Ja und Nein geantwortet.
Ja. Du hast jetzt gesagt, Schülerinnen und Schüler, das ist natürlich dein Hintergrund, weil du eben auch als Gymnasiallehrer gearbeitet hast. Heute bildest du Lehrpersonen aus an der PH. Ich selbst kenne das nochmal aus einem ganz anderen Kontext, nämlich meine Kinder sind in die Kita gegangen, gehen jetzt in die Schule und da lernt man immer wieder auch Eltern kennen von ihren Freundinnen und Freunden und irgendwann, weil man halt in der Schweiz lebt, spricht man auch darüber, was man beruflich macht. Das ist ja immer eines der ersten wichtigen Themen. Und wenn ich dann sage, dass ich Theologe bin, dann kommen ziemlich ähnliche Fragen, also nicht in dieser expliziten Art und Weise, sondern mehr so, ah, dann glaubst du, dass es einen Gott gibt. Und da tue ich mich immer wahnsinnig schwer, ja oder nein oder vielleicht zu antworten und merke dann, dass damit tatsächlich noch nichts gesagt ist. Und vielleicht können wir heute diesem Thema nachspüren, inwiefern damit etwas gesagt ist oder noch nichts, um was man alles dazu sagen müsste. Und ein Kernbegriff, den wir in diesem Vorgespräch aufgeworfen haben, ist der des Mythos. Jetzt bei Mythos denke ich assoziativ an zwei Dinge. Das eine ist so dieses Entmythologisierungsprogramm von Bultmann, also die Idee quasi, da gibt's eine Geschichte, die passiert ist mit diesem Jesus von Nazareth, die wird erzählt in einer Zeit, in der Mythen quasi das normale Narrativ strukturieren. Das gehört einfach dazu, dass Blinde wieder sehen, Menschen übers Wasser gehen, irgendwelche Engel, Dämonen und Mächte Dinge tun. Und wenn wir das jetzt quasi abstrahieren, dann kommen wir zu der eigentlichen Botschaft. Das wäre so Variante 1. Variante 2 ist etwas trivialer. Das ist das, was ich immer wieder auf Facebook lese, wenn es quasi heißt, ja, ihr mit der Religion, das sind sowieso alles nur Märchen. Jetzt, wo würdest du den Mythos da einordnen und vielleicht auch abgrenzen gegenüber diesen beiden?
Also ich würde sagen, es gibt natürlich eine lange Tradition des Mythos, oder? Wir kennen wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer verbinden mit Mythos vielleicht eher die griechisch-römischen Mythen, aber das bringt uns doch auf eine gute Spur insofern, dass man sagen kann, wir haben es hier mit Formen von verdichteten Erzählungen zu tun, die wahrscheinlich deshalb auch immer wieder erzählt wurden, weil sie eben, und zwar über Jahrhunderte hinweg immer wieder einen Bedeutungsüberschuss generieren können. Das heißt,
einen Bedeutungsüberschuss generieren?
Ja, das heißt, die Leute, indem sie das lesen, ob sie es im 8. Jahrhundert nach Christus, im 13. oder im 19., sie können darin immer wieder etwas Neues entdecken, sodass diese Mythen auch lebendig werden. Sonst würden sie jetzt gerade die griechischen Mythen haben ja keine Institution im Rücken, wie etwa die christliche Mythologie, die qua Kirchen jeden Sonntag auch sprechen darf und qua Religionsunterricht und so weiter, sondern in denen liegt offensichtlich eine Kraft, die sich überdauert und auch immer wieder neu interpretiert wird. Das ist ja sehr interessant, dass diese ganze Tradition bis in die neuesten Künste nie abbricht, sondern der Sisyphus kommt immer wieder, der Narziss kommt immer wieder. Mhm. Denke an die ganze Selfie-Generation. Lies den Mythos vom Narziss und du hast wahrscheinlich sehr viel begriffen von dem, was heute auf Social Media abgeht. Und das ist zwar ein philosophischer Mythos, das Höhlengleichnis von Platon, und du weißt eigentlich, was diese ganze Geschichte mit den Bubbles soll. Von diesen Leuten, die da nur eine Wand anschauen. Ja. Das ist eigentlich genau das, was heute passiert in diesen ganzen Echokammern und so weiter. Also ich denke, diese Geschichten sind stark, weil sie in sich etwas haben. Es gibt eine Theorie von Blumenberg, der sagt, das sei auch deshalb so, weil die zuerst alle mündlich überliefert wurden und in der mündlichen Überlieferung haben sich nur die Besten gehalten, bevor sie dann schriftlich. Das kann man nicht historisch verifizieren, aber es ist eine interessante Überlegung und könnte etwas erklären von dem. Ja. Aber das andere ist natürlich, und eben, das sind verdichtete Erfahrungsgeschichten, wo etwas, was den Menschen umtreibt in seiner Orientierungssuche auf dieser Welt, offensichtlich irgendwo zu orientieren vermag. Ich glaube, das ist eine dieser Hauptfunktionen oder eben auch etwas vom Wichtigsten, was diese Mythen einem geben können. Und die Frage ist jetzt natürlich, wenn wir Richtung jüdisch-christliche Tradition gehen, in welche Form von Stories haben wir denn da vor uns, oder? Ja. Und ich denke auch hier, und da werden wir sicher dann darüber auch kontrovers diskutieren, haben wir es mit einer Großproduktion von ganz vielen unterschiedlichen Geschichten zu tun. Das wissen alle, die das ein bisschen näher studiert hat. Wir haben Märchentraditionen, Sagentraditionen, Mythentraditionen, Geschichtstraditionen, die alle verwebt wurden in der jüdischen Bibel und dann auch im Neuen Testament. Und ich gehe davon aus, dass wir hier auch diese Form von verdichteten Lebenserfahrungen reflektiert haben, mit Blick natürlich auf die große Orientierung, also die man dann Gott nennt in der Tradition, oder? Und wenn du mich fragen würdest, woran glaube ich, dann würde ich sagen, ich glaube eben an die Narrativität und ich glaube an die Geschichten. Und insofern, also im Sinn von, ich vertraue diesen Storys zuerst einmal, dass sie uns etwas zu sagen haben, obwohl sie ja nicht zu uns sprechen. Die wurden im 6. Jahrhundert, dann 9. Jahrhundert vor Christus, im 2. nach Christus geschrieben. Wir waren nicht die Adressatinnen und Adressaten, aber in ihnen liegt ein Resonanzboden, der sich manchmal, auch nicht immer, zum Klingen bringen lässt, ja.
Also, was ich jetzt wichtig finde, vielleicht festzuhalten, weil wir den Titel gesetzt haben, ist, das Christentum ist Religion nur ein Mythos. So wie du das jetzt profiliert hast, müsste man das nur eigentlich streichen, weil du hast es stark gemacht. Mythos ist quasi nicht irgendwie eine degenerierte, abgeschwächte, verwässerte Version von dem, was wirklich ist oder was echt ist, was quasi was realistisch ist und so weiter, sondern Mythos ist etwas, das uns das Leben erschließt, dass uns irgendwie die Existenz aufschließt. Und es gibt sicher tausende von Mythen, die sind in Vergessenheit geraten, die haben sich totgelaufen, die wurden nicht aufgegriffen, die wurden nicht tradiert und so. Aber es gibt Mythen, die haben sich hartnäckig gehalten. Und du, wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest sagen, die haben sich gehalten, weil sie etwas in einer erzählerischen Form einfangen, womit wir etwas anfangen können, dass uns irgendwie das Leben erschließt, dass irgendwie eine Resonanz schafft, da wird eine Geschichte erzählt und man findet sich irgendwie unwillkürlich, oft findet sich drin wieder und merkt, ja, das ist ja meine Geschichte oder das bin ja ich in meiner Welt drin irgendwie, obwohl die Geschichten manchmal tausende von Jahren alt sind. Würdest du denn jetzt sagen, also die ganzen, du hast vorhin von den biblischen Geschichten, den alt- und neutestamentlichen Mythen in diesem Sinne gesprochen, würdest du die gradlinig einordnen in andere Mythen oder würdest du sagen, da ist eine besondere, ich weiß nicht, Offenbarungsqualität in den biblischen Geschichten?
Nein, ich glaube, da würden wir uns schon unterscheiden in Bezug auf die Offenbarungsqualität, auch wenn ich von Haus aus Theologe bin. Ich muss vielleicht auch sagen, ich habe natürlich das Privileg und gleichzeitig den Status der Einsamkeit, oder als Theologe meine Gedanken zu machen, weil ich institutionell nirgends angebunden bin. Also ich habe keine Gemeinde, weder über das Netz noch irgendwo vor Ort. Also ich habe keine Berührung zu dem, was eigentlich vielleicht auch Leute von mir erwarten oder so. Also ich kann sozusagen privatschrullig meine Gedanken entwickeln.
Nicht so anders. Wir dürfen die Erwartungshaltung immer wieder enttäuschen.
Ah, das ist gut. Aber gehen wir zurück zur Offenbarungsfrage. Und das ist ähnlich wie beim Mythos. Um ein bisschen plump zu reden, ja, ich denke, Religion ist Erfindung. Und jetzt kann man wiederum sagen, es ist nur Erfindung. Da würde ich sagen, nein, das ist dann wieder zu primitiv im Sinne der Projektionstheorie. Also wir erfinden uns da etwas, weil wir uns selber zu ungut fühlen und Gott muss allmächtig sein, weil wir merken, wir sind selber nur bedingt mächtig auf dieser Welt. Also das halte ich für zu kurz. Nein, ich finde, Religion ist eine ganz tolle Erfindung und sie ist als Erfindung sogar sie ist immer nur eine mögliche, für viele Menschen keine Option, aber es ist aus meiner Perspektive eine ganz notwendige Erfindung, damit sich der Mensch richtig orientiert und nicht an sich selber durchdreht.
Quasi. Jetzt haben wir ja trotzdem irgendwie in dieser ganzen Mythosproduktion, wenn man so will, verschiedene Phasen. Also wir haben irgendwie Mythen, die erzählt worden sind und festgehalten worden sind. Und wir haben gewisse Mythen, um die herum haben sich quasi Gemeinden von Lesenden und Weitererzählenden gebildet, die daran Orientierung finden. Und wir selbst stehen jetzt eigentlich in einem Verhältnis dazu, dass wir uns einerseits auf diese Mythen beziehen und dann auf diejenigen, die mit diesen Mythen gelebt haben. Also quasi Bibel wäre der Mythos, wenn man so will. Und dann hätte man eine Christentums- und Kirchengeschichte oder wie auch immer man das nennen will. Und wir heute beziehen uns auf beides. Jetzt meine Frage, in deinem Denken ist es so, dass quasi dieser Mythos, der vielleicht am Anfang stand, der ja eigentlich auch irgendwie in einer Gemeinschaft entstanden sein muss, oder? Hat der sich quasi seine Gemeinden über die Zeit hinweg geschaffen, weil er irgendwie aus sich heraus eine tolle erzählerische Kraft hat oder was auch immer? Oder ist es andersherum, also es ist jetzt so ein bisschen Huhn-Ei-Frage, dass diese ganzen Kreise eigentlich dafür gesorgt haben, dass dieser Mythos überhaupt weiter erzählt wird? Und hätte man zum Beispiel einen tollen Erzählkreis gehabt für Sisyphos, dann würden wir heute vielleicht hier sitzen und über Sisyphos sprechen oder über Prometheus und nicht über diesen Jesus von Nazareth.
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, es ist ganz schwierig, bewusst Mythen produzieren zu wollen, um aus ihnen eine Gefolgschaft zu machen. Ja. Das wurde im 19. Jahrhundert ein paar Mal probiert, auch zum Beispiel auf der Seite der jetzt eher, was man heute FreidenkerInnen nennen würde, also die ganze Versuch sozusagen atheistische Tempel zu bauen, die brauchten dann auch ihre Geschichten und so weiter. Und man hat irgendwie gemerkt, dass das künstlich ist. Oder? Ich denke, es ist mehr so, nehmen wir jetzt den Sintflut-Mythos, oder, den wir ja kennen, den gibt es in der ganzen babylonischen Umwelt und kommt dann auch noch in der Bibel vor. Also es gibt da irgendeine Erfahrung in diesem Gebiet von Euphrat und Tigris, dass da immer mal das Wasser hochgeht und so weiter. Und diese Erfahrung, die wird auf verschiedene Ebenen reflektiert, dass das Wasser ist dann symbolisch etwas Gefährliches, gleichzeitig etwas sehr fruchtbar Machendes. Und ich denke, über die Zeiten ergeben sich dann aufgrund der Erfahrung von jenen solchen Überschwemmungen, das waren ja keine korrigierten Flüsse und so, ergeben sich Erzähltraditionen rund um diese Erfahrungen. Und irgendeinmal kommt der Punkt, wo sich gewisse Erzähltraditionen als gute Storys erweisen und man mit diesen Storys weitergehen will.
Okay.
Aber ich denke, das ist immer eine Interaktion zwischen Erlebnissen, die dann, wenn sie gedeutet werden, zu Erfahrungen werden. Und was ich daraus als Geschichte mache. Und es gibt sicher dann viele Geschichten, die sie eben nicht tragen oder die nur individuell tragen, aber nicht kollektiv tragen und die gehen dann weg. Natürlich, das andere spielt auch immer eine Rolle. Wo haben wir die Akteure und Akteurinnen, die diese Geschichten schreiben wollen? Wir wissen ja alle als Theologinnen und Theologen, es gab so etwas wie eine Ein-Gott-Theologie im alten Israel, oder? Also da gab es eine Gruppe, die wollte, dass man diesen einen Gott durchsetzt, und entsprechend haben sie natürlich ihre Texte auch frisiert, sodass das stimmt und dass andere Dinge, andere Formen von polytheistischen Versuchungen quasi innerhalb des eigenen Volkes ausgemerzt wurden, und man findet sie dann heute auf Siegeln wieder, aber nicht mehr stark in den Texten. Also ich glaube, das ist eine Doppelbewegung von Mythosproduktion, die nicht ganz intentional passiert, und dann, je länger, je mehr sich eine Religionskultur formiert, wird natürlich, kommt der ganze Machtaspekt da auch hinein, und dann geht es um das Verwalten von Geschichten und auch um das ganz bewusste Schreiben von Geschichten.
Also ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen. Ich stoße mich an dem Begriff des Mythos nicht so sehr oder nicht mehr so sehr, gerade weil du ihn auch stark gemacht hast als etwas, was du eben nicht irgendwie abwertend oder verächtlich meinst, sondern im Gegenteil auch mit einem Respekt gerade vor Mythen, die sich über Jahrtausende halten. Und man kann ja da auch, ich finde es eigentlich sympathisch, sage jetzt mal von unten her zu denken, was bewegt Menschen über Jahrhunderte hinweg, welche Geschichten lassen uns nicht los. Du hast es auch in einer Mail an uns geschrieben in der Vorbereitung, so, es gibt eben diese gewisse Geschichten, von denen du nicht loskommst. Und ich finde das eigentlich total sympathisch. Ich stoße mich mehr am Begriff der Erfindung, weil da für mich zumindest die Gefahr besteht, dass so dieses Element des Glaubens oder von Religion als etwas, was mich auch, ich sage jetzt mal, was mich in Beschlag nimmt oder was von außen auch an mich herantritt, etwas, was mich ergreift, etwas, was ich nicht quasi einfach zur Verfügung habe oder nicht von mir aus mir zurechtlege, sondern etwas, was mich in einem, sag jetzt mal, in einem positiven Sinne überwältigt. Das ist, was ich auch in den biblischen Texten immer wieder herauslese, was auch im Neuen Testament so die Zeugen Jesu Christi beschreiben, etwas, was ihnen von außen begegnet und sie in Beschlag nimmt. Und so erlebe ich den Glauben auch. Und ich hätte jetzt Mühe, das so zusammenzukriegen mit der Vorstellung von Religion als Erfindung. Auch wenn du das jetzt vorhin gerade noch versucht hast abzugrenzen gegen eine platte Projektionstheorie, die sagt, ja, wir Menschen, wir haben irgendwie das irrationale Bedürfnis, uns irgendwie eine größere Version unserer selbst an den Himmel zu projizieren oder so.
Ich sehe deinen Punkt, ich würde aber sagen, wenn ich zum Beispiel selber am Schreiben bin, ohne mich jetzt auf die Ebene eines Mythenproduzenten zu hieven, aber einfach von der Erfahrung...
Das kann noch kommen, Andreas.
Einfach von der Erfahrung des Schreibens und wie einem Gedanken zufliegen oder Ideen zufliegen und so weiter, da ist natürlich diese Passivität etwas ganz Wichtiges, oder? Ja. Das würde ich auch sagen. Nur kann ich diese Erfahrung, sagen wir jetzt groß gesagt, der Inspiration oder so, könnte ich jetzt nicht irgendwie göttlich adressieren, sondern es ist einfach etwas, was als Mensch geschieht. Wir haben diese Offenheit, wir sind ein exzentrisches Wesen, wir müssen uns orientieren, und es ist bei diesem Orientieren manchmal auch gut, dass man einfach aufmerksam ist auf all das, was um einen geschieht, weil dann wird man empfänglich für Dinge, die einem auffallen und so weiter. Und in dieser Passivität, da würde ich durchaus sagen, entstehen dann Dinge. Aber ich würde halt immer noch sagen, ja, es ist dann meine Erfindung, oder? Es ist, und dass diese Erfindungen einem dann auch nicht irgendwie unverändert lassen, das scheint mir auch klar zu sein, oder? Und das eine schöne Geschichte ist, und so gehe ich eben auch mit Mythen jetzt der jüdisch-christlichen Tradition um, oder? Mir gefällt zum Beispiel sehr gut das Hinken des Jakobs, oder? Mhm. Weil da gibt es diesen Kampf und das kann man jetzt deuten, wie man will, aber es gibt gewisse Erlebnisse im Leben, wo du auf Erfahrungen, auf Erkenntnisse stoßt, die dich ganz radikal betreffen und aus denen du verändert und auch eben wahrscheinlich ein bisschen hinkend. Herauskommt. Also diese Idee, dass man Gott natürlich nie sehen kann, sondern immer einen Schaden davon tragen würde, oder? wenn man zu nahe da herankommt, die ist mir sehr sympathisch. Und sie markiert gleichzeitig eben auch eine gewisse Wand, die es nicht zu durchbrechen gilt. Das finde ich das schön. Deshalb habe ich gesagt, ich finde Religion eine notwendige Erfindung, insofern als ich Gott als ein Konstrukt oder als eine Erfindung, als eine Metapher verstehe für das, was wir in unserem ganzen Hang zu totalitären Erklärungen und starken Ideologien, was wir nicht antasten sollten. Es gibt, also Gott ist für mich wie das Symbol des großen Anti-Ideologen, der sozusagen die Höhe und die Tiefe für sich gepachtet hat. Und das ist eine nicht betretbare Zone.
Okay, jetzt haben wir drei ganz große Themen aufgebaut.
Haben wir?
Ich versuche ein bisschen zu strukturieren, weil ich glaube, da kommen wir jetzt auf eine ganz gute Fährte, auch um die Unterschiede vielleicht zu merken, in dem, was wir so mitbringen und denken. Ich fange mal an mit der Idee, dass Gott ein Konstrukt ist. Kann das ganz verschiedenes heißen. Es kann ganz verschiedenes heißen. Es könnte bedeuten, Gott ist etwas, was wir uns ausgedacht haben, um Dinge zu erklären, die wir nicht verstehen, beispielsweise. Es könnte aber auch heißen, Gott ist etwas, das so viel größer ist als das, was ich begreife, dass alles, was ich über Gott sage, eigentlich letztendlich immer nur mein Konstrukt ist. Und es könnte auch heißen, dass genau darin, dass wir von Gott immer nur als Konstrukt reden können, gerade die Notwendigkeit liegt für eine Offenbarung, also für etwas, das über das hinausgeht, was wir uns selbst sagen und denken und konstruieren können. Und das wären ja drei ganz unterschiedliche Möglichkeiten, um damit umzugehen, dass Gott ein Konstrukt oder eine Erfindung ist. Jetzt glaube ich, das wäre mal spannend, wenn wir uns da ein bisschen positionieren könnten dazu. Weil Manu, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du sagen würdest, also aus unseren Gesprächen bis jetzt, dass Gott etwas ist, das wir einfach als Menschen von uns her konstruieren und uns zusammenbasteln.
Ja, also ich würde das eher noch vom Glauben sagen. Natürlich, der Gottes Glaube oder Gottes Vorstellungen sind natürlich Konstruktionen. Ja, aber Gott, ich rechne mit einer Wirklichkeit Gottes, die quasi, die hinter oder über diesen Konstruktionen steht. Also ich rechne damit. Das ist jetzt die Frage, wie eben von woher man argumentiert oder denkt. Also ich habe kein Problem. Ich halte es im Gegenteil für sehr, sehr heilsam und auch in einem positiven Sinne demütigend, wenn wir uns eingestehen, dass das, was wir unter Gott uns vorstellen, dass das eigentlich Ergebnis ist einer sehr kreativen Konstruktionsleistung, auch einer narrativen, wie du das stark gemacht hast, auch einer narrativen Konstruktionsleistung. Da sind uns Erzählungen mitgegeben und eben, aber da kommt für mich dann auch ins Spiel, dass uns Dinge dann dass uns Dinge dann nicht mehr loslassen, dass uns Dinge ergreifen, dass uns Erzählungen, Geschichten, dass uns Erfahrungen, Vorstellungen eben packen und zum Teil sogar herausfordern können, eben dass uns das nicht alles einfach nach dem eigenen Gusto läuft. So, ich habe mir mein individuelles Gottesbild zusammengeschustert, das mir hilft, mich selber optimal zu verwirklichen, sondern dass, ich sage jetzt mal, dass diese Gottesvorstellungen dann manchmal mir auch richtig entgegenstehen.
Wo also ich es das, gibt quasi eine, ja, Wirklichkeit, genau, an der sich die bilden, würdest du,
ja,
sagen, oder?
Ja, genau.
Also
genau.
Quasi, weil es Gott gibt, machen wir Erfahrungen, die wir irgendwie deuten müssen, und vielleicht treffen wir damit Gott nicht ganz, aber
ja.
Ja, okay. Ja. Und da bin ich, glaube ich, gar nicht so weit davon weg. In meiner Vorstellung ist halt Gott nicht etwas, das jetzt dieser Welt gegenübersteht, sondern ich verstehe quasi alles, was ist, als göttlich oder als von Gott durchdrungen. Und wo ich dann ganz bei Andreas bin, wäre zu sagen, naja, und das, was wir dann über Gott jetzt explizit aussagen, wie über ein Subjekt quasi, das ist eine Konstruktion. Das würde ich zugeben. Und damit auch sagen, und deswegen liege ich damit immer daneben und werde Gott als das, was sie oder er ist, auch nie gerecht und erkenne vielleicht irgendwie nur etwas. Und wie ist das jetzt bei dir, Andreas? Du, wenn ich dich recht verstehe, würdest du sagen, ja, also ob es jetzt einen Gott gibt oder nicht, ob diese Wirklichkeit ist oder nicht, das ist eigentlich gar nicht die Frage, sondern interessant ist, dass wir die immer wieder konstruieren. Oder in welche Richtung denkst du da?
Ja, also ich würde, und das ist wahrscheinlich einer der großen Unterschiede zwischen mir und euch beiden, oder, dass ich prinzipiell anthropologisch vorgehe. Ich muss vielleicht sagen, man wird auch irgendwo seine Geschichte nicht ganz los. Ich bin eigentlich als französischer Existenzialist ins Theologiestudium mit 19 Jahren eingestiegen, oder? Und im Sinn der Frage nach der Absurdität der Welt versus eines gewissen frommen Gottvertrauens, das ich sozialisatorisch mitbekommen habe. Das hat sich dann irgendwann mal so festgebissen, dass ich das für mich klären wollte. Leider im Studium ging es dann darum, bist du für den Papst, gegen den Papst und solcher Blödsinn. Und man kam mit seinen Fragen nicht wirklich, hatte nicht wirklich Adressaten, musste sich das dann über die Literatur selber erarbeiten. Und insofern würde ich sagen, ich denke immer noch konsequent anthropologisch. Ich denke, dass wir vor ganz jeder Mensch, jeder Mann, Frau, alles dazwischen, vor existenziellen Fragen stehen und wir innerhalb dieser existenziellen Fragen uns mit Geschichten umgeben, und eine der großen Geschichten ist die Geschichte Gottes, und die Frage ist jetzt, finden wir eine Gemeinschaft, die quasi diese Gottesnarration gemeinsam trägt in einer Art und Weise, dass sie uns zu geselligen Menschen werden lässt. Also ich sehe da, und deshalb eben, Erfindung ist immer so ein schlechtes Wort. Man kann auch sagen, es ist eine Form der Kreativität, ausgehend von einer existenziellen Orientierungslosigkeit und einer existenziellen Verlorenheit.
Aber das
findet ist eine Form von, findet eine Form von Poesie statt, die ich aber für absolut lebensnotwendig halte und an der ich mich gern orientiere, weil das, du kannst gerade sagen, weil die Frage, gibt es Gott nicht, handelt er nicht, da gibt es da so kleine Geschichten, die für mich das schon erklären, Kain und Abel, oder? Der eine bekommt, der andere nicht, man kann dann irgendwie historisch erklären, ja, das hat etwas mit Ackerbauer und Nicht-Ackerbauer zu tun oder so, es gibt keinen Grund.
Ja.
Es gibt keinen Grund, warum der eine bekommt, der andere bekommt nicht. Das ist die absolute Kontingenz. Und Gott erklärt sich nicht einmal im Text. Und die den Text produziert haben, fühlen sich auch nicht bemüßigt, das zu erklären. Für mich ist das existenzialistisch gelesen, das ist einfach so. Das ist scheiße im Leben manchmal. Oder? Der eine hat Glück, der andere nicht. Wir müssen damit irgendwie umgehen. Und mit diesem und in diesem Umgang ist die Mythenproduktion, die Geschichtsproduktion und die Poesie Gottes eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und die Frage ist, findet man Freundinnen und Freunde, die ähnlich unterwegs sind. Jetzt okay. Mal prinzipiell.
Ja.
Wir können dann noch über Jesus reden.
Ja, aber ich glaube, jetzt liegt die Sache mal ziemlich auf dem Tisch, oder? Ich paraphrasiere euch und du sagst, wenn ich dich nicht treffe, Manu, ich beginne mal mit dir. Du würdest sagen, naja, stimmt schon, dass wir Dinge dann selbst erzählen und zusammensetzen und in Gemeinschaften und auch für uns selbst uns ein Bild machen, indem wir die Sachen zurechtrücken, aber da ist etwas passiert. Mhm. Also da ist eine reale Erfahrung im Hintergrund, die wir dann gemeinsam deuten und die uns orientiert.
Ja.
Stimmt das
ja,
so?
Ja, voll. Ja,
gut. Und bei dir, Andreas, höre ich das eher so raus, nein. Der Ursprung quasi der religiösen Sinnproduktion liegt gar nicht in einem Ereignis, das irgendwo passiert ist, also Auferstehung oder da geht einer übers Wasser oder Blinde werden geheilt, sondern in der Orientierungslosigkeit selbst. Also das würde dann quasi heißen, der große Widerstand gegen den Gottesgedanken kommt gar nicht aus der Frage der Theodizee, also wie kann Gott Unrecht zulassen, sondern Gott ist quasi ein Versuch, den Menschen wählen, um auf die Sinnlosigkeit und die Tatsache, dass shit happens, reagieren.
Das mag jetzt ein bisschen banal scheinen, aber ich denke, es ist... Es ist ganz konsequenzreich, diese prinzipielle Erfahrung. Ich habe ja gesagt, dass wir können dann noch über Jesus reden, habe ich gesagt.
Ich habe es schon aufgeschrieben.
Ich denke eben, dass da das Christentum natürlich nochmals eine andere Wolte sozusagen vorschlägt oder tut in dem behaupten, dass dieser Jesus der Sohn Gottes war, also mit diesem Inkarnationsereignis ich würde sagen mit dieser Erzählung, dass Gott Mensch geworden ist.
Ja, darauf müssen wir unbedingt zu sprechen kommen, weil ich habe das auch so als zweiten Punkt notiert und versuche nochmal die Brücke zu bauen zu deinem ersten Beispiel. Wenn du über die Sintflut-Geschichte sprichst, also Arche Noah, dann sagst du, naja, da gab es halt die Erfahrung, dass Euphrat und Tigris manchmal auch übers Ufer geht und es da Überschwemmungen gibt. Und aus dem entstehen mündliche Traditionen etc., die sich irgendwann zu einer Geschichte verdichten, die einen Erzählkreis findet, der das tradiert. Und irgendwann schreiben wir es auf. Jetzt, wie ist das mit diesem Jesus? Also ich sage mal, es gibt ja so zwei große Punkte, die daran irgendwie schon quer in der Landschaft stehen. Den ersten, den du gerade genannt hast, ist, dass das jetzt nicht einfach irgendwie ein besonders toller Prophet war, der unser Vertrauen verdient, sondern dass er quasi unter den Bedingungen des Menschseins Gott ist. Also der ist Gott in voller Gänze unter der Voraussetzung, dass er auf der Welt ist. Das ist so das eine. Und das andere wäre, dass man dann sagt, hey, denjenigen, den sie da ans Holz gehängt haben, der ist zwar gestorben, aber der lebt jetzt noch viel intensiver und der ist zwar weggegangen, also wenn wir jetzt an Auffahrt denken, oder? Aber Pfingsten, der ist jetzt eigentlich omnipräsent. Steht hinter dem auch eine reale Erfahrung? Oder würdest du sagen, nein, daran seht ihr doch gerade, die Sinnlosigkeit war der Motor, den haben sie nämlich getötet, also pure Sinnlosigkeit, pure Zerstörung, und dann haben Menschen Mythen gebildet, um damit weiterzuleben. Mhm.
Also die Menschen waren ja offensichtlich, wenn man den biblischen Berichten trauen kann, waren sie auch stark desorientiert, oder?
Ja.
Weil das, was da geschehen ist, allen... auch ihnen selbst bekannten, als Jüdinnen und Juden, sie ihnen selbst bekannten Prophezeiungen widersprochen hat. Man hat dann zum Glück bei Jeremias und Jesaja und so Dinge gefunden, oder? Wo man, also das war, da ging die Suche los, oder? Wie können wir das verstehen? Und ich glaube schon, dass das eine große Form von hermeneutischer Leistung war, die ihnen aber wie aufgezwungen war, weil sie offensichtlich die Bindung auch so stark war, man hat ein ganzes Leben auf diese Person gesetzt und so weiter.
Lass ich gleich weitersprechen, nur für die Orientierung. Das heißt quasi, so wie Euphrat und Tigris über die Ufer treten, so würdest du sagen, haben wir irgendwo die Erfahrung, Jesus ist tatsächlich gestorben.
Mhm. Gut, okay.
Genau.
Super. Und zwar wirklich am Kreuz gestorben. Ja. Durch die Willkür des römischen Staates, ja, und so weiter. Und dass sich dann daran der Gedanke entwickelt, aha, Gott ist Mensch geworden und ist sozusagen als Mensch und damit aber auch als Gott gleichzeitig getötet worden, würde wiederum jetzt nach meiner theologischen Lesart natürlich die Idee unterstützen, dass Gott eben das Anti-Ideologische ist, das dem die Höhe und die Tiefe zusteht und die uns als Menschen nicht zusteht, und das wird exemplifiziert, indem nämlich die Menschen sich absolut vergreifen, nämlich am Leben eines Menschen und im Namen eines überkandidelten römischen Reiches, das sowieso immer im Sinn des Größenwahns gelebt hat und so weiter. Also das wäre wie eine Form der Bestätigung, und somit im theologischen Denken wäre dann die Erzählung der Inkarnation wäre wie ein Freiwerden eben auch von einer gewissen Gottesaspiration, oder? Wir müssen nicht werden wie Gott,
ja,
sondern wir können ganz Mensch sein.
Hm. Also, was du jetzt beschreibst, diese Vorstellung der Inkarnation und diese Idee der Gottessohnschaft und so weiter, die sind ja gebildet worden unter dem Eindruck dessen, also was Menschen mit diesem Jesus von Nazareth beziehungsweise dann mit dem Auferstandenen, wie sie es beschreiben, erlebt haben. Also es ist ja, da ist ja etwas passiert, da ist etwas geschehen, und das hat Leuten dann hat Leute zu bestimmten Deutungen veranlasst. Ja. Also ich glaube, so halbwegs könnten wir uns da finden. Ich hätte gerne noch eine andere oder eine weitergehende Frage gestellt, aber hast du was gerade im Anschluss da?
Ich glaube gar nicht, dass ihr so nahe beieinander seid. Wenn ich es nämlich recht verstehe, zeigt sich genau an dem Beispiel wieder der gleiche Unterschied, den wir zu Beginn hatten. Ich glaube, Andreas, du würdest sagen, also das, was sich den Leuten gezeigt hat, ist, dass der, auf den sie gehofft haben, der wird quasi durch einen Justizirrtum oder eine Lynchjustiz oder wie auch immer wir das nennen wollen, hingerichtet, und der stirbt. Der hat nicht gesiegt. Der ist nicht zum Ziel gekommen. Mhm. Wenn du sagen würdest, nein, die ganze Geschichte über ihn wird doch eigentlich erzählt aus der Erfahrung, dass der, von dem wir gedacht haben, dass er gescheitert ist, gar nicht gescheitert ist, sondern lebt. Und das heißt quasi, bei dir, Andreas, wäre das, was Manu sagt, die Deutung eines Unglücks, also quasi die Umwandlung eines Unglücks in ein Glück durch die Deutung. Und bei dir wäre quasi das Glück die Brille, die man anzieht, um überhaupt die Jesus-Story zu erzählen. Mhm. Das finde ich einen mega Unterschied, der eigentlich dann schon wieder auf diese Ausgangskonstellation auch zurückzuführen ist. Also Jesus wäre bei euch kein Thema, das ihr ganz anders behandelt als den übrigen religiösen Rest, sage ich jetzt mal so. Mhm. Bei dir, Manu, würde ich sagen, das ist schon so der Nagel im Zentrum, der alles zusammenhält.
Ja.
Und bei dir, Andreas, würde ich sagen, der fügt sich eigentlich als super Beispiel ein in das, was du als Theorie hast, wie Mythen entstehen. Mhm.
Ja, das würde ich schon so sehen. Bei Jesus gibt es natürlich noch eine zweite Schiene, die dann für das Christentum auch wichtig geworden ist, wenn man zum Beispiel das Glaubensbekenntnis nimmt, oder? Ist das ja die reine Mythologie, oder? Mhm. Und da fragt man sich dann, und ich weiß, Stefan, das ist etwas, was wo du auch kritisch darüber denkst, wo ist die ganze Reich Gottes Kerygmatik, wo ist der Einsatz für die Armen und für die Schwächsten und so weiter. Und das ist für mich auch dann sehr spannend im Laufe der Christentumsgeschichte, dass diese Tradition nie ausgelöscht werden konnte, obwohl sie eigentlich im Glaubensbekenntnis keine Spur hinterlassen.
Total, das stimmt.
Also, und der große Gott und dann kommt er runter wird, und dann geht es raus und dann die Kirche und die feiert sich und so weiter. Aber sozusagen eine Form eines inhaltlichen Kerygmas, also eine Verkündigung, die feiern wir eigentlich nicht im Glaubensverkenntnis, sondern die hat sich aber, und das finde ich schon spannend, auch immer wieder durch die Lektüre der Evangelien immer wieder gehalten und hat sich im Laufe der Christentumsgeschichte auch immer wieder sehr ambivalent gezeigt. Oder dann bauen die einen im 12. Jahrhundert wunderbare gotische Kathedralen und dann kommt Bernard von Clairvaux und sagt, hey, wir sind Zisterzienser, keine farbigen Scheiben, die Kirche wird nicht angemalt, es bleibt alles beim Kleinen, also sozusagen Reformation avant la lettre im 12. Jahrhundert, oder? Und das begleitet, glaube ich, das Christentum auch bis heute. Dieser Kampf zwischen Mythologie und diesem sogenannten historischen Jesus mit seiner eher moralischen Predigt, und das ist, glaube ich, auch ein Kampf, wie viel Erzählung, wie viel Moral und wie bringen wir das zusammen innerhalb dieser Christentumsgeschichte.
Und damit sprichst du jetzt natürlich das zentrale Thema an, das mich bei dieser ganzen Geschichte interessiert, weil ich bin weder Team Manu noch Team Andreas, um das offen zu sagen. Was mich umtreibt, ist die Frage, woher kommt diese Energie, erzählerische Kraft quasi, und das wäre jetzt gegen Manu, sage ich mal, kontrafaktisch, also gegen alles, was den Augenschein hat, eine Geschichte zu erzählen, dass sich in diesem gescheiterten Wanderprediger jetzt die große Messias-Erzählung, das heilsgeschichtliche Drama verwirklicht und das für das Leben aller Menschen etwas zu tun hat, diese Verrücktheit zu behaupten, in ihm haben wir gesehen, dass wir uns gegenseitig Sünden vergeben können, dass wir eine persönliche Beziehung zu einem Gott haben können. Also diese ganzen Verrücktheiten werden ja produziert aufgrund dieser, und da wäre ich schon bei dir, Andreas, dieser schrecklichen Erfahrung, dass der nicht zum Ziel kommt. Und trotzdem frage ich mich, aber was ist das? Also etwas klassisch gesagt, wessen Geist ist das, der da wirkt? Also wie kommt sowas in die Welt? Weil es kommt ja nicht durch das Ereignis selbst. Es kommt ja nicht, also
mindestens ja, aber in meinem wieso, Denken. Aber wieso, also es ist schon ein bisschen absurd, dass du quasi zuerst die Realität der Auferstehung leugnest, um dich dann zu wundern, wie ist zu erklären, dass diese Jesusbewegung mit einem solchen Effort diese Depression der Kreuzigung überwinden konnte und solche Fahrt aufgenommen hat, dass wenn doch die bekannte Erklärung ist, dass es eben nicht kontrafaktisch ist, sondern dass ihnen da nach der Kreuzigung etwas, jemand begegnet ist, der ihre Hoffnung überhaupt erst begründet hat. Also, dass sie sich da...
Ich verstehe natürlich, dass das... vom Augenschein her, wie das super starke Argument wirkt. Und tatsächlich kannst du ja sagen, ja, schau mal, also der Text sagt, dass das die Erklärung ist. Das haben die meisten Christen zu allen Zeiten immer geglaubt. Und das Problem, das du hast, ist einfach, dass du das nicht annimmst. Deswegen stehst du vor dem großen Rätsel, woher kommt die Energie?
Ja.
Bei mir ist das Ganze einfach andersrum gebaut. Und da nimmt mich jetzt Wunder, wie du das machst. Andreas. Ich würde sagen, nein. Also die ganze Rede von der Auferstehung kommt eigentlich aus der Erfahrung in der Praxis her, also aus der Gemeinschaft, dass obwohl das zerbrochen ist, die Gemeinschaft nicht zerbricht und die Hoffnung nicht weg ist. Also das was man Auferstehung nennt, kann man ja entweder so verstehen, da wird ein Stein weggerollt und der Tote spaziert raus. Und das meine ich halt nicht damit, sondern was ich meine damit ist, dass die merken, hey, wir sind aber gar nicht hoffnungslos, wir haben keine Angst mehr und wir sind irgendwie getrieben von einer Mission, die uns mutiger macht, als wir je zuvor waren.
Ja, ja, gut, aber die waren ja hoffnungslos. Die hatten ja Angst und die hatten ja keinen Missionswillen. Also es ist ja, du sagst es einfach, du erklärst es jetzt, wie wenn das aus ihnen herausgebrochen wäre, ohne dass ihnen von außen etwas oder jemand begegnet wäre. Also das ist ja jetzt wieder die Frage nach der Ereignisebene. Aber ich, also... Da ist doch etwas passiert. Man muss das ja nicht jetzt mit irgendeiner, man kann das ja verschieden deuten. Wir haben auch schon über Auferstehung gesprochen. Man muss das jetzt nicht als Wiederbelebung eines Leichnams framen. Das tut auch keiner, den ich kenne. Aber man muss doch, oder es ist doch die naheliegendste Erklärung, dass den Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Jesus nach dieser traumatischen Erfahrung, dass ihr vermeintlicher Messias einen schändlichen Tod gestorben ist, dass ihnen etwas begegnet ist, jemand begegnet ist, der überhaupt diese Hoffnung wieder begründet hat. Aber ja gut, also... Ja,
nein, das wäre jetzt eben die Frage. Also quasi ist diese Begegnung mit dem Auferstandenen, ziehen wir das gerne durch. Ist das quasi Euphrat und Tigris, also quasi das Historische, das passiert ist? Oder ist das eine Deutung, eine Interpretation des eigenen Zustandes? Weil ich bin da bei dir, die werden gemerkt haben, shit happens, und zwar richtig. Also so das, worauf wir gehofft haben, das hat sich als Lüge entpuppt. Und jetzt fürchten wir auch noch um unser Leben, quasi so.
Ja.
Und jetzt ist schon, das ist ja die spannende Frage, und da würde ich sagen, du würdest sagen, ja, also dass der Auferstandene ihnen begegnet, wie auch immer, aber das ist Euphrat und Tigris, also quasi das ist wirklich passiert, wo ich sagen würde, ja, also mindestens gibt es etwas, wo die Hoffnung nicht verloren haben, und das nennen sie eine Begegnung mit dem, den sie tot gesehen haben. So, und was machst du damit, Andreas? Späte Legendenbildung?
Ja. Neben dem, dass ich eine poetische Ader habe, bin ich eigentlich ein ganz pragmatischer Mensch. Ja. Und ich kann mir, wenn ich ehrlich zu mir sein will, kann ich mir keine Form von Religion zimmern, die irgendeine Form von supranaturalem Eingriff oder speziellen Kanälen öffnet oder so. Da muss ich einfach ehrlich sein zu mir selber, und ich glaube, das können wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer nachvollziehen. Also ich kann nicht sozusagen pragmatisch mein Leben führen, mich impfen lassen und so weiter und so fort, aber an einem gewissen Ort lasse ich ein spezielles göttlich-himmlisches Geschehen zu. Also muss ich, wie du gesagt hast, mich sozusagen auf die Euphrat-Tigris-Linie begeben. Und ich denke, diese Geschichte, wo sie sprechen mit jemandem, um ihn zuerst nicht erkennen, und dann essen sie zusammen und erkennen ihn. Oder die ist für mich, sagt sehr viel. Sondern es ist eben dann doch wieder die gemeinsame soziale Praxis, wahrscheinlich das sich erinnern, ja, jetzt ist er zwar gestorben, aber ist das, was er gesagt hat, wie er mit uns umgegangen ist, wie er Arme, Sklavinnen, Frauen etc. in dieses Projekt integriert hat, ist das jetzt zu Ende? Und ich denke, da haben sich viele solche Erschließungserfahrungen gemacht, um zu sehen, nein, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber das Projekt Jesu ist nicht tot. Und es waren spätantike Menschen und Jüdinnen und Juden, und diese Vorstellung der Auferstehung, die ist mentalitätsgeschichtlich zur Zeit ihrer Entstehung natürlich präsent. Also sie greifen dort auch auf eine Metapher zurück, die nicht irgendwie unglaublich neu ist, sondern sie können in dieser Metapher dieses sozusagen Empowerment-Erlebnis, das sie gemeinsam haben, feiern. Und es geht ja dann auch weiter. Sie haben eben auch Erfolg indem sie sich öffnen für die ganze Welt, indem sie von gewissen Regeln absehen, indem andere Menschen merken, ah, ich bin auch als Sklave, als Sklavin, ich bin auch als Frau hier gemeint und so weiter. Also es gibt einen gewissen Drive, der eben jetzt nicht aus dem reinen theologischen Mythos herauskommt, sondern eben aus der anderen Schiene, dieser, würde ich schon auch sagen, subversiv-politisch-sozialen Schiene herkommt, die dann traurigerweise sehr schnell wieder in eine Institution transformiert wird.
Da bin ich jetzt nicht mehr sicher, ob das traurig ist, weil wenn ich dich recht verstehe, es gibt ja von Bultmann diesen Satz, dass Jesus als Christus ins Kerygma auferstanden ist. Das heißt quasi in die Verkündigung, in das Evangelium, in die Frohbotschaft. Also der ist gestorben, würde Bultmann sagen, aber er lebt im Evangelium weiter, wenn man so will. Jetzt, wenn ich dir zuhöre, höre ich eigentlich einen ähnlichen Satz mit einer ganz anderen Wirkung. Quasi Jesus ist gestorben, er ist aber ins Projekt auferstanden. Also quasi in dieses Projekt Jesus.
Sehr modern gesagt.
Ja, also oder vielleicht in die Gemeinschaft oder whatever. Nein, ich finde Projekt besser, weil das eine Ausrichtung hat, eine gewisse Mentalität mitbringt, eine Mission hat. Und jetzt wäre für mich schon die Frage, stimmt dann aber dieser andere Satz, den Theologinnen und Theologen ständig sagen, nämlich, mit Jesus war irgendwie noch alles gut, aber dann kam die Kirche. Stimmt der überhaupt noch? Oder ist die Kirche dann, also müsste man das nicht so zu Ende denken, dass quasi die Kirche die Existenzform dieses Christusgedankens unter Bedingungen der Welt ist. Halt zum Teil mit riesen Blödsinn, den sie veranstaltet hat, aber irgendwie halt so gut es ging.
Ich wollte damit auch nicht eine, also eben diese tiefe Kritik habe, Jesus-Bewegung war gut und dann kam die Kirche und dann wurde es schlecht. Das wollte ich nicht stark machen. Ich meinte nur in Bezug auf die soziale Sprengkraft, die wahrscheinlich das frühe Christentum hatte, dass diese Tradition dann eben immer wieder erkämpft werden musste. Aber dann auch immer wieder geschah. Franz von Assisi. Etc.
Gibt ja eine ganze Geschichte.
Ja, da gibt es eine ganze Geschichte davon.
Also wir sind schon fortgeschritten in der Zeit, aber mir brennt einfach
wir überziehen heute mal.
Okay, nimm die Zeit. Mir brennen noch einige Fragen unter den Nägeln, vor allem etwas, was du am Anfang, oder du hast das, glaube ich, mal erwähnt, und du hast jetzt an verschiedenen Stellen immer wieder gesagt, Gott tritt quasi als der, wie hast du es genau formuliert, als Ideologiekritiker oder als ideologiekritische Kraft in Erscheinung. Es ist aber doch so, dass Mythen oder ich sage jetzt mal Mythenpakete eigentlich zu jeder gescheiten Ideologie auch gehören. Also das Christentum hat ja auch ideologische Qualitäten entwickelt. Auch es gibt ja auch ganz problematische Ideologien, die sich mit ganz schwierigen Mythen verbinden, also so Alfred Rosenberg in nationalsozialistischen Zeiten, der Mythos des, was war das, des 20. Jahrhunderts oder so. Also es gibt ja, gerade Ideologien sind ja auch sehr mythenabhängig, und wir leben ja jetzt in einer Zeit, man spricht von Postmoderne, man spricht vom Zerbruch der großen Erzählungen, wo eben diese Mythenpakete irgendwie auseinanderfallen. Und das gilt ja auch für das Christentum. Und mich würde das jetzt interessieren mit deinem, ich sage jetzt mal, mythologischen Religionszugang. Hat denn das Christentum überhaupt noch irgendeine Zukunft, oder wo läge denn die Zukunft des Christentums in einer Zeit, in der quasi die großen Mythenpakete auseinanderbrechen?
Zum einen muss ich dir natürlich recht geben, oder? Das ist ganz klar. Mythen sind nicht per se gute und unschuldige Geschichten, sondern es gibt auch ganz grässliche Mythen. Es gibt auch Mythen, die erwiesenermaßen falsch sind, die aber unnachgiebig geglaubt werden. Also der klassische moderne Mythos des vom Tellerwäscher zum Millionär, der orientiert ein ganzes Land immer noch ganz stark, auch wenn er empirisch total nicht erhärtet ist, sondern das schafft ja immer einer vielleicht von einer Million oder eine, und die wird natürlich dann immer wieder zum Beispiel genommen, dass der Mythos stimmt. Und das ist, solche Dinge sind dann auch interessant, oder? Dass ein Land sich an einem solchen Mythos klammert,
also obwohl die USA,
ja. Die USA, genau, obwohl man eigentlich weiß, dass er für die große Mehrheit der Menschen überhaupt nicht stimmt. Er ist völlig falsch, weil sie haben alle nicht die gleichen Chancen und so weiter und so fort. Oder? Fast wie die Schweizerinnen und Schweizer, die nicht mehr Ferien wollen. Aber jetzt bin ich fast ein bisschen ausgewichen, vielleicht brauchte ich ein bisschen Zeit zum Überlegen. Du hast gesagt, die große Geschichte des Christentums. Ich denke tatsächlich, jetzt aus meiner Warte sprechend, dass ich die ganz große Erzählung, die jetzt das Christentum als solches orientiert, dass ich die wahrscheinlich nicht einfach unterschreiben könnte und dass sie auch mich nicht orientiert, sondern was mich orientiert, sind eben die einzelnen Geschichten, sind einzelne Mythen, wie der Inkarnationsmythos, finde ich spannend. Aber mich lässt eben auch zum Beispiel die theologische Spielform der Trinität nicht los, oder? Das finde ich spannend und ich habe da auch wieder so eine Form von private Deutung im Sinn, dass eben für mich Gott dieses Hochtief ist und Jesus sozusagen, jetzt metaphorisch gesprochen, die Fläche besetzt und der Heilige Geist ist dort, wo in der Fläche dichte Erlebnisse gestaltet werden. Und diese dichten Erlebnisse dürfen aber nicht durchdrehen, weil sonst greifen sie wieder das Hochtief Gottes an. Und machen uns zum wirklichen Menschen. Also das wäre jetzt meine Privat-Trinität.
Zeit nehmen dafür, weil das finde ich etwas, was jetzt mehrmals aufgetaucht ist und eigentlich allem zuwiderläuft, was man so Mainstream-mäßig hört. Du sagst quasi das Hohe und das Tiefe. Das ist jetzt trinitarisch gesprochen Gott Vater.
Genau.
Die Fläche, das wäre Jesus. Und die Dichte, das wäre der Geist. Jetzt, wir sind uns doch eher gewohnt, zu sagen, ja, wir müssen mehr in die Tiefe gehen. Wir müssen da tiefer graben oder das ist aber ein Flachbrettbohrer oder irgendwie so. Und meinen damit quasi, jemandem fehlt eine Art Ernsthaftigkeit oder, ich kann es fast nicht anders sagen, Tiefe.
Ja.
Und da würdest du sagen, naja, die gehört auf die Seite Gottes, die Tiefe.
Genau, weil ich den tiefen Diskurs, der spätestens mit Freud und der tiefen Psychoanalyse beginnt, vorher auch schon stark bei Nietzsche da ist und natürlich in der ganzen Romantik, ich halte das nur für eine Verlagerung des allgemeinen Skepsis gegenüber der Höhe. Also man hat sozusagen Gott in der Höhe verloren, bis hin zu in den 60er Jahren, wo Gagarin gesagt hat, oh, ich habe Gott nirgends gesehen, als er da die Welt umrundet hat, oder? Etwas primitiv gesagt. Und man hat sich dann dem tiefen Diskurs zugewendet. Aber eigentlich meint man genau dasselbe. Aber man hat, weil man in der Höhe diesen Gott nicht als wirkenden Gott nicht mehr feststellen konnte, ist man dann in die sogenannte Tiefe gegangen. Also
eine materialistische Form,
die genau, Höhe. Genau, und jetzt halt in uns drin und mit unseren ganzen Geschichten, und das ist jetzt very deep, also gerade auch im Slam-Kontext finden vieles so deep und unter den Jugendlichen redet man auch so. Und eigentlich ist das nichts anderes eben als. Und deshalb sage ich, dass das Anti-Ideologische liegt dort die genau gleiche Gefahr. In der völligen Selbstüberschätzung des Menschen und des Sich-Vergrabens in tiefen Diskurse, die selber total durchdrehen, weil sie gar nicht mehr sagen können, was denn jetzt die Tiefe ist. Ja. Sondern das, was uns eigentlich aufgetragen ist, ist Höhe und Tiefe freizulassen. Und das ist wirklich jetzt bildlich gesprochen, das gehört in die Zone Gottes. Und aber der Gott als Mensch, den wir sind, der ist auf die Fläche und die Oberfläche angewiesen. Das heißt aber auch auf Körper. Das habe ich vor allem von der feministischen Theologie gelernt. Oder? Der Körper des Menschen in seiner Oberflächlichkeit, in seiner Haptik, in seiner Fähigkeit zu umarmen, zu lachen, zu singen und so weiter. Und manchmal ist das auch sehr banal und langweilig und so. Und das ist eben auch gerechtfertigt. Auch die öden Zeiten sind gerechtfertigt. Wenn Gott schon Mensch geworden ist, ist er all unser Blödsinn und unsere Banalität auch. Aber es gibt diese Momente, wo die Banalität plötzlich verdichtet wird. Und das wäre dann für mich das Bild des Heiligen Geistes, wo ich ihm zum Beispiel im Prozess des Schreibens mir etwas zufällt oder wo ich eine unglaublich dichte Erfahrung im Kino habe oder mit einer Kollegin oder mit meinem Freund, mit meiner Frau auf einem Berg oder beim Warten auf den Zug nach Zürich.
Jetzt hilfst du mir aber gerade sehr und ich bin nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe, aber wenn, dann hattest du einen super Gedanken und sonst lasse ich ihn patentieren. Wenn ich mir jetzt das vorstelle, das konkret anzuwenden, was du jetzt mit dieser Trinitätsformel zeichnest, dann könnte man quasi sagen, der Gedanke einer unbedingten Würde des Menschen, das ist der, der bei Gott bleiben soll. Der gehört quasi ihr oder ihm. Den müssen wir dann auch nicht durch irgendwelche tiefen Bohrungen noch einmal einholen und rechtfertigen oder so, sondern der steht quasi selbst absolut. Die Erfahrung unmittelbare Angewiesenheit, Not, Beziehungshaftigkeit des Menschen, das wäre die Fläche, die uns passieren kann jederzeit, also was hier einem meiner Geringsten etc. Tut. Und die Dichte wäre dann quasi die Erfahrung, dass ich mich angesichts solcher Beziehungen, die sich in der Fläche ereignen können, selbst noch einmal ganz anders erfahre und die Welt für einen Moment oder vielleicht auch länger darüber hinaus noch einmal ganz anders wahrnehmen kann.
Genau, wir hatten ja auch mal davon gesprochen, wollen wir fragen, ist der Blues-Gitarrist Gott, oder?
Ja, genau.
Aber wenn er diesen dichten Moment zu stark für sich selber einnimmt und auch zu stark für das Publikum auslegt und so weiter, besteht immer die Gefahr, dass es sich am Hochtief vergreift.
Ja, genau.
Er muss immer wieder davon runterkommen. Er muss immer wieder in die Fläche kommen, sonst macht er keine gute Musik. Ja. Aber er muss immer schrammen an diesem Hochtief, im gleichzeitigen Wissen, dass es...
Dass er auch wieder zurück muss, oder?
Dass er wieder zurück muss.
Okay, und wenn wir das jetzt natürlich auf die Frage, die wir vorher diskutiert haben, nämlich mit Manu macht Zeichen, dass sein Kopf explodiert, aber er ist immer noch fröhlich dabei.
Verloren. Nein, wir haben dich nicht verloren.
Wir nehmen doch jetzt nochmal dieses Beispiel mit Menschenwürde, Angewiesenheit und Beziehungshaftigkeit, die uns selbst nochmal verändert, auf diesen Kreuz- und Auferstehungsmythos. Dann passiert doch was ganz Interessantes. Da kann man sagen, ob dieser Jesus von Nazareth gerecht ist oder nicht, das kann nur das Hohe und Tiefe entscheiden. Also das alleine liegt bei Gott. Das wäre dann quasi wie die Aussage, dass Gott ihn selbst aber für gerecht befunden hat, zum Beispiel. Das wäre nur eine im Glauben mögliche Aussage, weil das liegt alleine bei Gott. Dann, dass dieser Jesus einer ist, der jetzt nicht mehr weitermachen kann, sondern der quasi getragen werden muss von unserer Nachfolge und uns aber sein Schicksal in diese Nachfolge mobilisiert und ruft. Das wäre die Erfahrung in der Fläche. Und dann wäre quasi das religiöse Erleben, das man in der Nachfolge haben kann, ohne dass man es anstrebt. Also quasi nicht die drei Übungen, die dir spirituellen Frieden bringen, sondern ein sich einleben in diese Nachfolge und dort quasi dem ganz lebensechten Widerfahrenes begegnen. Wow, jetzt bin ich irgendwie in diesem Flow, jetzt bin ich auf der Spur. Jetzt gerade, das wäre dann die Erfahrung der Dichte, also das, wenn man jetzt in der Trinität bleibt, des Heiligen Geistes. Und das bedeutet ja dann quasi im Umkehrschluss, wir haben ein System mit der Trinität, von dem her man sagen kann, gut, dass der gestorben ist, weil sonst hätte es da nie Platz gegeben für ein eigenes Leben, das diese Erfüllungsmomente im Geist überhaupt erleben kann. Und die letzten großen Fragen, nämlich, wer ist gerecht, was ist gut, was soll Ewigkeit haben, jetzt in einem ideellen Sinn, Gott überlassen kann.
Also, es könnte sein, dass ich einverstanden bin, aber es wäre auch möglich, dass ich mich in den unendlichen Weiten des Hohen und Tiefen verloren habe.
Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob mich Stefan soeben besser verstanden hat als ich mich selbst.
Oh.
Oder ob das nicht der Fall war. Wichtig ist mir noch der Gedanke, also was wir jetzt hier durchgespielt haben, ist eben jetzt eine Möglichkeit, wie man zum Beispiel mit diesem Mythos der Trinität, den ich einen Mythos nenne, der aber 2000 Jahre lang auch bis in unglaubliche Details, also wenn man trinitätstheologische Arbeiten kennt, oder von sagen wir Mittelalter Theologen, wenige Theologinnen, dann sieht man, dass darin wirklich eben auch ein Potenzial liegt. Oder? Und wenn ich sage, ich komme nicht weg vom Christentum, dann auch deshalb, weil ich einfach für mich auch sehe, es gibt in all den Konfigurationen über diese 2000 Jahre, sei es in einer Maria-Figur, in ihren all unterschiedlichsten Funktionen und Attributen, die ihr zugesellt wurden, in den ganzen heiligen Legenden, in eben theologischen Figuren wie der Trinität, da liegt so viel an spannenden Denken, dass wir im Moment einfach verlassen, zum Teil gesellschaftlich, man nennt das dann Aufklärungsgewinn, und ich würde sagen, das ist ganz klar ein Aufklärungsverlust.
Ja.
Also
ja.
Das ist eine Form von sich freimachen von einer Tradition, die gar nicht weiß, wovon sie sich freimacht und wahrscheinlich an einem großen großen Schatz vorbeigeht. Und natürlich können wir sagen, das war jetzt ein bisschen intellektuelle Diskussion und vielleicht ein bisschen akademische Diskussion. Aber für mich selber macht es einfach, wenn ich durch die Schweizer Landschaften gehe und alle diese, hier ein Kapaueli und da ein Ding und hier ein Kreuz, und wenn man diese Dinge lesen kann und zum Teil auch Legenden und Storys dazu kennt, ja, das hilft einem auch wieder, sich selber zu erzählen, sich zu diesen Erzählungen ins Verhältnis zu stellen. Natürlich Distanz zu vielem, was da behauptet wird, was ich nicht mehr wahrnehmen kann. Genau. Und damit wollte ich einfach sagen, das ist meine Art, damit umzugehen. Und wenn du, Manuel, und ich will jetzt nicht sagen, das ist, was für dich okay ist, ist für mich okay. Wenn ich Christinnen und Christen höre, die so sprechen wie du, dann habe ich zum Teil auch bin ich fast ein bisschen neidisch. Weil ich eben ich glaube an Christus und dass er auferstanden ist, das hat bei mir einfach nirgends Resonanz. Und doch komme ich von der Geschichte nicht weg. Also muss ich mir, das ist dann auch diese, ich bin ja nicht der Erste, diese Idee, Religion als Mythos, als Erfindung, dass ich mit dieser Tradition gesellig und gut leben kann. Das ist sozusagen die Aufgabe, die sich mir wie selber gestellt hat, weil ich einfach im konfessionellen Diskurs oder in der konfessionellen Sprache, außer innerhalb des Rituals, da hat sie eine andere Funktion, da kann man einfach mitbeten und so, aber als Überzeugung hat das bei mir nie etwas ausgelöst. Ich glaube, ich habe auch nie wirklich geglaubt, sondern ich hatte immer nur eine Sehnsucht. Ich bin nie mit einem Glauben ins Studium gegangen, sondern eher mit der Sehnsucht, dass die Dinge gut ausgehen.
Ja, das finde ich eine mega tolle Formulierung, das mit der Sehnsucht. Für mich selbst hatte sie biografisch immer eine Kehrseite, nämlich die Verlustangst. Also, weil ich es nie hatte, hatte ich diese starke Sehnsucht. und dabei immer auf der Kehrseite auch die Angst, ich könnte es auch alles verlieren. Vielleicht ist das ein Grund, weshalb ich mir hinter all diesen Überlegungen, also hinter all diesen Mythen, hinter dem, was wir mit Trinität, mit Christus, mit Auferstehung, mit Vishnu und mit irgendwem basteln können, irgendwie immer noch so ein fast schon kindliches Bild habe, einer Gottheit, die irgendwie im Hintergrund steht und das ist, was wir eigentlich begehren würden und mit unseren unvollständigen Bildern herbeisehnen. Und dann wäre es aber, dann wäre es trotzdem nochmal anders als bei dir, dass wir quasi aus dieser existenzialistischen Zerrissenheit uns einem Gott zuwenden, wäre es dann bei mir trotzdem noch die Gottheit selbst, vielleicht auch in ihrer Schönheit, in dem, was vielleicht auch großartig ist, die uns irgendwie den Hals kehrt. Oh, Manu signalisiert mir, dass wir weit, weit über der Zeit sind. Wir sind teilweise erschöpft. Zwei werden danach bestimmt einen Kaffee trinken und weiter diskutieren. Schön, wenn du bis hierhin dabei geblieben bist. Und wenn du das geschafft hast, dann hast du ganz bestimmt viele Gedanken, die du jetzt teilen willst, wo du anschließen kannst, wo du widersprechen möchtest, wo du vielleicht auch nochmal mit anderen zusammen weiter überlegen willst. Du kannst entweder auf Facebook posten, du kannst uns E-Mails schicken, entweder direkt an Manu oder an Andreas oder an mich. Du findest uns auch auf Instagram und wir werden wie immer alles lesen, vieles beantworten und uns manches sogar zu Herzen nehmen. Euch eine gute Zeit und bis in einer Woche. Tschüss.
Tschüss zusammen.